Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie. Das verspreche ich Ihnen. Sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast und dir bewusst Zeit für dich selbst nimmst. Innehalten, Nachdenken und Inspiration sind im Alltag ja oft besonders wertvoll. Mein Ziel ist es, dir neue Denkanstöße zu geben, Impulse, die dich dazu anregen, deine Rolle und deine aktuelle Situation im Unternehmen mit mehr Bewusstsein zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen. In meinem Business Snack High Performance Talks spreche ich mit Persönlichkeiten, die tagtäglich an der spannenden Schnittstelle arbeiten, wo Mensch, Organisation und wirtschaftlicher Erfolg aufeinandertreffen. Dazu zählen HR-Verantwortliche, Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen sowie Mitglieder von Vorständen. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, wie High Performance im Unternehmensalltag tagtäglich möglich ist, und zwar so, dass sie nicht nur messbar, sondern auch nachhaltig und menschlich ist. Meine Gäste teilen ihre Erfahrungen, geben Einblick in reale Herausforderungen und berichten, welche Strategien sich für sie in der Praxis bewährt haben. Heute freue ich mich ganz besonders, Martin Ohneberg bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Martin Ohneberg führt seit 2011 als Mehrheitseigentümer und CEO die Hen Connector Group, einen weltweit aktiven Spezialisten für Hightech-Verbindungssysteme mit Hauptsitz in Dornbirn. Unter seiner Führung ist Hen stark gewachsen und erwirtschaftet zuletzt mit 530 Mitarbeiterinnen an mehreren Standorten in Europa, Amerika und Asien und einen Umsatz von 158 Millionen Euro. Von Dornbirn aus entwickelt und produziert Hen Lösungen für Fluid-, Luft- und Gasmanagement und steht für präzise, zuverlässige Stecksysteme, kurze Entwicklungszyklen, eine skalierbare Fertigung, eine Kombination, die Qualitätsführerschaft und Wachstum möglich macht. Mit einer klaren Strategie, und das interessiert mich heute ganz besonders, soll bis 2035 der Umsatz auf 800 Millionen Euro gesteigert werden. Ich finde es super, wenn man so ambitionierte Ziele hat, und daher werden wir da heute sehr stark reingehen auf High Performance. Herzlich willkommen, lieber Martin. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, deine Zeit ist knapp. Du hast sehr viele Mandate auch in Unternehmen. Danke, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja. Also das möchte ich natürlich wissen. Gell? Das ist Herausforderung. Wir haben das ja gelesen, ja, und haben uns gedacht, Wahnsinn. Selten sowas gelesen übrigens in Österreich, dass sich wer traut, das offiziell auch kundzutun, muss ich dazu sagen. Weil wir haben gerade vor dem Podcast auch ein bisschen gesprochen, ist der Mut in Österreich da? Haben wir Gestalterinnen, Gestalter in Österreich? Ja. Was bedeutet für dich High Performance? Wie kommst du auf 800 Millionen? Wie lebt ihr das bei Hen?
Na gut, High Performance ist für mich, ja, wenn man im Team im Endeffekt täglich das Beste rausholt und das Ganze mit Freude, mit Disziplin und einer klaren Zielorientierung am Ende des Tages. Und ja, es ist so eine Kombination aus Haltung auf der einen Seite und Können und für mich ist High Performance Leidenschaft. Und das versuchen wir durch eine Hentastic-Kultur auch bei uns im Unternehmen sozusagen tagtäglich mit Leidenschaft zu leben. Und für mich ist einfach wichtig, es braucht Orientierung und es braucht ein großes Ziel, ein Zukunftsbild, und wir haben das Zukunftsbild 2019, 2020 einmal definiert. Natürlich hat sich in den letzten Jahren jetzt einiges auch verändert. Aber wir haben eine Strategie gewählt, wo wir gesagt haben, wir wollen 800 Millionen Euro Umsatz erreichen. Mhm. Klar, wenn es weniger ist oder mehr ist, ist es auch nicht tragisch. Aber es soll einfach zeigen, wir haben eine Ambition. Mhm. Und die Ambition soll durch das Unternehmen spürbar sein. Mhm. Und an dem arbeiten wir konsequent. Klar ist, das geht natürlich nicht nur organisch, möchte ich dazu sagen, da sind natürlich auch Akquisitionen mit berücksichtigt in den verschiedenen Bereichen der Verbindungstechnologie. Das heißt, das hängt natürlich auch von den Opportunitäten ab, natürlich auch von den finanziellen Möglichkeiten, Aber wir haben es definiert und wir arbeiten dran.
Mhm. Ich habe ja ein bisschen recherchiert im Vorfeld auch, wie ich es bei jedem Podcast mache und beobachte natürlich auch deine LinkedIn-Beiträge, weil Social Media ist unumgänglich. Ihr macht sehr viel Kulturarbeit, ja? Wir haben zuerst Sozialkompetenz, ist der Zukunftspart auch im Vorfeld, plaudern wir ja immer vor dem Podcast auch ein Stück. Welche Rolle spielt bei dir die Führungskraft in der Organisation, aber auch die Mitarbeiterinnen zum Thema High-Performance-Culture?
Also ich meine, die Führungskraft ist ganz entscheidend. Im Endeffekt für mich heißt Leadership nichts anderes als andere empowern, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch empowern, die beste Leistung zu bringen. Und das soll sich natürlich von oben nach unten durchziehen, egal auf welcher Ebene das am Ende des Tages ist, weil jede Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter bringt mit kleinen Stücken, tragt zum großen Ganzen bei. Mhm. Und insofern ist Führungskraft nicht nur jemand, der jetzt hierarchisch irgendeine wichtige Bedeutung hat, sondern jemand, der einfach wirklich aus den Leuten das Beste rausholt. Man kann auch sagen, aus gewöhnlichen Leuten was Außerordentliches macht am Ende des Tages. Und da versuchen wir halt zu leben. Mhm. Und natürlich unsere Werte, uns ist Kultur ganz wichtig, dass das halt einfach verinnerlicht ist und dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch transparent darüber erfahren. Mhm.
Welche Unternehmenswerte von euch oder vielleicht auch alle sind wichtig für High-Performance-Culture? Was zahlt ganz besonders drauf ein?
Naja, nachdem wir uns als High-Performance-Unternehmen und Culture auch sehen, haben wir unsere Hentestic-Werte sozusagen auch definiert. Wir haben es jetzt wirklich versucht auch zu reduzieren, weil wir einige mehr gehabt haben. Im Endeffekt haben wir das Thema Together, also das Zusammenspiel, was einfach ein ganz wichtiges ist, weil am Ende ist es einfach ein Pass, jeder trägt zum Ganzen bei und wir sehen einfach, das Gemeinsame muss im Vordergrund stehen. Das zweite Thema ist herausragend, einerseits natürlich in der Qualität, in dem wir was machen, egal ob das jetzt das Produkt ist oder ob das der Außenauftritt ist oder ob das die Prozesse sind oder wie auch immer. Also im Endeffekt muss es Exzellenz sein und nicht Mittelmaß. Und dann haben wir den dritten Wert, haben wir definiert als Neugierde. Mhm. Ich glaube, dass die Neugierde ganz entscheidend ist, gerade in Zeiten, in denen wir leben, wo einfach Veränderung mehr oder weniger die laufende Konstante ist und Wachstum beziehungsweise nachhaltiges Wachstum eigentlich nur durch Innovation und Veränderung und Neues möglich ist. Und das muss jetzt nicht nur eine Produktinnovation sein, das kann eine Prozessinnovation sein. Das kann auch eine Kosteninnovation sein, wo man irgendwelche Kosteneinsparungsmöglichkeiten findet. Und das sind eigentlich so die drei Werte, die wir für uns definiert haben, die am Ende des Tages für uns eine High-Performance-Kultur ausmachen.
Mhm. Du hast ja auch die Kombination, dass du beim ÖTV bist. Wie siehst du das in Verbindung mit Unternehmen, Sport und Unternehmen? Wie wichtig wird das für Unternehmen auch?
Also für mich, ich habe früher auch leistungsmäßig Tennis gespielt in jungen Jahren und für mich hat der Sport an sich und klar jetzt bei mir Tennis, aber ganz eine große Bedeutung am Ende für Leadership. Warum? Weil man halt im Sport lernt, sich auf was hinzuarbeiten. Mhm. Und wenn man was hinarbeitet, das muss nicht immer gut gehen. Da kann man auch einmal verlieren. Verlieren heißt, dass man wieder aufstehen muss, analysieren muss, Maßnahmen ableiten muss und dann für das nächste Ziel arbeitet. Das sind extrem viele Parallelen, was man halt in der Wirtschaft tagtäglich haben. Man lernt auch zu verlieren, sozusagen, oder zu gewinnen. Man muss auch einmal hinsitzen können und sagen, hey, das haben wir toll gemacht, das haben wir super gemacht und einmal Erfolge feiern. Mhm. Oder das Thema, dass man gemeinsam was erarbeitet. Es ist nicht ein alleiniger Erfolg. Und auch wenn es im Einzelsport Tennis jetzt möglicherweise ist, aber da ist ein ganzes Team, da ist ein Trainer dabei, da ist eine Vorbereitung dabei, da ist möglicherweise ein Psycholog dabei, da ist ein Physiotherapeut dabei. Also das heißt, für mich sind da ganz viele, viele Parallelen zwischen Sport und Wirtschaft. Und darum ist es für mich auch gesellschaftlich einfach entscheidend, dass wir eine Gesellschaft haben oder ein Mindset haben, der leistungsorientiert, sportlich ist, damit man einfach auch meiner Ansicht nach eine High-Performance-Kultur leben kann und High-Performance bringen kann.
Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
Habe ich zwei Inputs, die ich gerade beobachtet habe. Ich habe in der Schweiz jetzt gerade 6 CEOs gehabt und die haben mich auch gefragt, ist das nicht gleich Unternehmen, wie sie funktionieren, wie eben eine Mannschaft, ja, Fußballmannschaft. Ich bin jetzt kein Fußballfan, aber ein bisschen kenne ich mich mit den Regeln aus, ich nehme eher gern Football her. Aber faktisch ist, ich sage dann immer, ja, dass der Vorteil beim Sport ist, warum das so gut funktioniert, ist, es gibt klare Rollenzuordnungen, es gibt klare Zielsetzungen. Jeder weiß, es geht ums Gewinnen, aber es geht ums Miteinander, es geht nur miteinander. Es gibt klare Aufgaben für jeden, es gibt klare Prozesse, es gibt klare Abläufe und es gibt klare Sanktionen und Konsequenzen. Und das ist halt der Vorteil beim Sport. Wurscht, wenn man sich Mannschaftssport anschaut. Ich sage immer, ihr könnt es gleich 1:1 nehmen für eure Organisation und schaut einmal, was nicht passt. Ja? Und da gehen wir schon mal auf die Prozesse, auf die Rollen, auf die Aufgaben. Ja? Aber das ist das Phänomen des Sports, dass das halt so klar geregelt ist, was nicht immer klar ist in Organisationen, weil es ja oft nicht geht, weil die Veränderung so groß ist. Und der zweite Faktor ist zum Sport, was mir einfällt vor kurzem war, es gab in manchen Ländern gibt es einen hohen Alkoholkonsum und da wurde Alkoholkonsum ja reduziert. Mir freut jetzt das Land nicht an, aber ich habe letztes Mal eine Studie gelesen und die Kinder sind zum Sport verkattert worden. Ja, also der Sport wurde gratis zugänglich gemacht von diesem Land. Das reiche ich noch nach, welches Land das war. Aber und das Spannende ist, dass sich da der Gedanke der Leistung verändert hat in dem Land. Ja, weil wenn ich Sport in meinem Alltag integriert habe, und das muss nicht immer Leistungssport sein, dann habe ich ein anderes Denken über Vorankommen oder Miteinander. Ja. Das hat wahnsinnigen Einfluss, war ganz spannend. Gehen wir auf die 8 Säulen ein, die wir analysiert haben, die zukunftswichtig sind für Organisationen. Das Thema Ergebnisorientiertheit. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit in deiner täglichen Führungsarbeit? Und wie misst du den Erfolg jenseits der klassischen KPIs? Weil in der Aufsichtsratssituation musst du ja auch auf die KPIs von Organisationen schauen, aber auf was schaust du noch bei Organisationen, das wichtig ist, wo du sagst, in der Führungsarbeit, das ist wichtig, damit Organisationen High Performance leben?
Ich meine, es ist so wie ein bisschen wie Anzeigetafel. Auch wie im Sport, im Endeffekt das Ziel, das muss definiert sein, sozusagen, es braucht Orientierung, es braucht eine Klarheit, wohin das geht und da braucht es Richtung am Ende. Und ich meine, im Endeffekt steckt man sich die Ziele, das sind quantitative Ziele, das sind aber auch genauso qualitative Ziele, die natürlich auch laufend logischerweise hinterfragt werden, ist die Zielerreichung da, gibt es eine Soll-Ist-Abweichung sozusagen. Es gibt natürlich kurzfristige, es gibt mittelfristig, langfristige, abgeleitet von der Strategie und von der Vision. Und im Endeffekt für mich ist entscheidend, dass die Richtung stimmt. Mhm. Ich meine, wir wissen alle, dass es immer um Abweichungen gibt, klarerweise. Die sind auf unterschiedlichste Dinge zurückzuführen. Das können makroökonomische Geschichten sein, es können aber natürlich mikroökonomische Sachen sein wie Unternehmen. Und ich glaube, das Große ist, die Richtung muss stimmen. Mhm. Also die Segel müssen richtig stehen, dass man sozusagen auch richtig navigiert. Und klar, entscheidend ist natürlich auch die finanzielle Stabilität, die finanzielle Gesundheit, dass wenn Opportunitäten entstehen, dass man, so, wie man so schön sagt, so den Shot machen kann, die Entscheidung treffen kann. Und die kann man eigentlich nur dann, wenn man insgesamt gut aufgestellt ist, weil dann kann man nur entsprechend Opportunitäten auch nutzen.
Mhm. Und Entwicklungsfähigkeit, Mindset, haben wir auch im Vorfeld gesprochen. Was bedeutet für dich ein wachstumsorientiertes Mindset und wie lebst du das in deiner Rolle?
Also wachstumsorientiert, also grundsätzlich die Voraussetzung ist, glaube ich, einmal die positive Einstellung dazu. Es wird ja viel über Wachstum diskutiert, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Ich sage, nachhaltiges Wachstum braucht es, weil ansonsten gibt es keinen Fortschritt. Und unsere Gesellschaft braucht Fortschritt. Und am Ende braucht es dazu halt die Leidenschaft von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in die Richtung zu denken und zu handeln und zu tun. Auf der anderen Seite ist für mich, Wachstum ist eigentlich immer nur das Ergebnis von einer guten Strategie und einer guten Execution, Umsetzung. Wachstum an sich kann eigentlich nie eine Strategie sein am Ende des Tages, sondern ist eigentlich das Ergebnis, wie gesagt, von einer guten Execution und einer guten Strategie. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, weil es kann eine mittelmäßige Strategie geben, aber eine super Execution. Mhm. Aber ich glaube, es kann eine super Strategie geben, aber wenn die Execution schlecht ist, dann werde ich nicht erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist das, was man in die Unternehmen, in die Mitarbeiter reinbringen muss, dass es am Ende des Tages heißt, Exzellenz in den Dingen, was man macht. Natürlich ist das nicht immer möglich, aber im Endeffekt, die Richtung muss stimmen.
Und das tägliche Tun in diese Richtung zu orientieren.
Genau.
Welche Rolle spielt bei dir Lernen? Ja, ich habe gelesen, du warst gerade in Amerika und hast quasi für dich was gemacht. Vielleicht gehst du darauf auch ein, würde mich sehr interessieren. Aber individuell, eben, was machst du da, aber auch im organisatorischen Kontext? Wie schaut es hier bei Hen drauf?
Also für uns ist das Thema Weiterbildung, Lernen ganz entscheidend. Wir haben es, ist einer unserer großen Säulen. Wir haben wir nennen es Hen-Akademie, wo wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Weiterbildung anbieten. Selbstverständlich abgeleitet aus Entwicklungen, abgeleitet aus teilweise einmal, wo halt Bedarf zur Weiterentwicklung besteht. Und das versuchen wir zu verankern, sodass das ein wesentlicher Teil auch der Kultur ist am Ende. Mhm. Weil ich glaube, jeder kann dazulernen, immer dazulernen. Und insofern ist das einfach eine wichtige Säule, neben dem, dass man halt die richtigen Leute einstellt am Ende des Tages, nach den Fähigkeiten, nach den Aufgaben und sagt, okay, wenn es da letztendlich ein Bereich gibt, der vielleicht noch blank ist, den muss man einfach weiterentwickeln mit den Mitarbeitern. Und insofern ist es wichtig und genauso sehe ich es für mich persönlich auch. Also das Thema Selbstreflexion ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und gerade in Zeiten wie diesen, man muss halt einfach auch eingestehen können, dass man A, kann man nicht alles, deswegen hat man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, B, macht man genauso Fehler. Ich glaube, auch das muss man eingestehen können und aus den Dingen muss man was ableiten. Mhm. Und das Ableiten heißt am Ende ja nichts anderes als weiterbilden und lernen. Und das sehe ich bei mir genauso. Ich maß mir nicht an, dass ich A, alles weiß, dass ich alles richtig mache. Und deswegen auch für mich die Entscheidung zu sagen, nach 30, 35 Jahren jetzt operative Tätigkeit, irrsinnig viel erlebt, viel, viel Unterschiedliches gemacht. Ich sage immer, es gibt wenig, was ich noch nicht gemacht habe und auch nicht nur fußfrei zugeschaut, sondern wirklich im Zentrum. Und da habe ich einfach das Bedürfnis gehabt, dass ich gerne mal auch wieder einfach Content und Inhalt, Theorie lernen würde, weil halt das schon sehr, sehr lange zurück ist und man sieht es einfach aus dem anderen Auge, wenn man heute was lernt, Theorie, und darum bin ich in Amerika auf der Universität, wenn man was lernt, dann denkt man sich immer, was heißt denn das abgeleitet für das Unternehmen? Mhm. Das heißt, man hat den unmittelbaren Bezug zur Erfahrung, zur Praxis. Das ist das eine. Das zweite, ich glaube, die nächsten 20, 25 Jahre, wo ich noch gern arbeiten tue, weil es mir Freude macht, werden einfach globaler. Mhm. Und aufgrund der ganzen geopolitischen Entwicklung, und da spielt halt das Netzwerk auch entsprechende Rolle. Deswegen haben wir auch für Amerika entschieden. Und dann wollte ich einmal einfach auf einem internationalen Campus sozusagen auch sein. Also das Ganze findet am Campus statt. Wir wohnen auch am Campus. Und das hat einfach und da sind wir wieder beim Thema, beim Mindset, weil wir sind halt 180 Unternehmer aus der ganzen Welt. Und die kommen halt aus allen Regionen und Unternehmer haben halt einfach viel zu erzählen, nicht nur aus ihrem Unternehmen, sondern jeder hat links und rechts noch andere Aktivitäten. Und der Mindset, der dort herrscht, ist einfach super spannend. Und da kann man natürlich viel Positives mitnehmen für sich selber, fürs Unternehmen und einfach das Kritische hinterfragen, macht man alles richtig oder gibt es einfach Dinge, die man besser machen kann. Und darum ist mir das ein persönliches Anliegen. Und ich sehe es auch ein bisschen als Vorbild. Unternehmer ist mir immer Vorbild und wünsche mir auch, dass meine Mitarbeiter sich weiterbilden und so Dinge machen, weil man kann halt einfach verdammt viel lernen. in der Theorie, aber auch natürlich aus dem Netzwerk heraus.
Ja, 179 Sichtweisen, oder?
Genau, so ist es.
Das ist schon spannend, ja, von unterschiedlichen Ländern. Verantwortung und strategisches Denken. Wie gelingt es dir, operative Exzellenz, wir haben ja schon viel darüber gesprochen, mit strategischem Denken zu verbinden, auch mit deinem Management-Team oder mit deinen Leuten? Wie schaffst du das, also diesen Fokus zu halten, auch ein Stück?
Der Business Snack aus der Praxis.
Ja, Fokus kann man halten, wenn man natürlich auch braucht zur Orientierung, also sprich entsprechende Zielsetzung, sagen, in welche Richtung will man gehen und die Exzellenz sozusagen, das ist sicherlich eine tagtägliche Herausforderung, der man sich begegnet, weil man halt nicht immer Exzellenz bringen kann. Aber es ist so verdammt wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, dass die Umsetzung ist, dass man die Dinge richtig macht und die richtigen Dinge tut. Also es bringt ja auch nichts, wenn ich die Dinge richtig mache, aber die falschen Dinge mache, sondern ich muss ja die richtigen Dinge richtig machen. Und insofern ist es halt wiederum, wie soll ich sagen, müssen die verschiedenen Komponenten einfach zusammenpassen. Es muss die Strategie zusammenpassen, es braucht die richtigen Leute an den richtigen Stellen und erst dann, glaube ich, hat man auch die Möglichkeit, dass man in dem, was man macht, auch exzellent die Dinge machen kann. Und so Operational Excellence ist natürlich auch was, das ist so wie ein bisschen so ein strategisches Asset, mhm. Wo man sagt, okay, wie bildet man das? Keine Ahnung, jetzt Toyota-Produktionssystem, Kaizen oder wie auch immer, wie gelingt es mir nachhaltig, Continuous Improvement, die Dinge einfach im Unternehmen umzusetzen, sodass sie laufen besser werden. Mhm. Und das ist sicher eine Herausforderung, die wir uns tagtäglich stellen müssen. Aber da gibt es halt auch wiederum, man muss darüber reden, man muss die Dinge transparent machen und nur so kann es gelingen. Aber es ist halt auch immer zwei Schritte vor, einer zurück. Nicht immer gelingt, aber es braucht einfach konstant dahinter zu sein.
Mhm. Was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken?
Na, die größten Hebel, um Verantwortung zu stärken, ist einmal das Vertrauen. Ich glaube, das Vertrauen ist bei uns sowieso einer der großen Dinge, die im Raum stehen. Wir sagen immer 100% Vertrauen. Meine Einstellung ist, wenn ich eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einstelle, dann stelle ich die ein, weil ich der Person vertraue. Mhm. Und wenn ich der Person vertraue, dann hat die Person natürlich auch die Möglichkeit, in ihrem Verantwortungsbereich zu agieren und zu entscheiden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das am Ende des Tages das Entscheiden natürlich dann auch zur Verantwortung führt. Und da ist es wieder wichtig, dass halt nicht am Ende jede Entscheidung oder Entscheidung kann auch einmal vielleicht nicht das Richtige sein, dass man jetzt da nicht großartig gleich mit negativen Sanktionen oder wie auch immer agiert, sondern im Endeffekt auch, wie man so schön sagt, so ein bisschen eine Fehlerkultur zulässt, mhm. Und eine Umgebung schafft, wo man sich gemeinsam wohlfühlt. Und da steht dann dieses Gemeinsame drinnen, wo man halt sich gegenseitig unterstützt und die Richtung nicht verliert.
Mhm. Kommunikations- und Informationsfluss. In Zeiten von Social Media und Co. sage ich immer, wie schafft ihr den Informationsfluss Klarheit, in den Informationsfluss Klarheit reinzugeben, auch die Orientierung in der Kommunikation zu sichern?
Also ich glaube, die Kommunikation und die Transparenz ist ganz, ganz wichtig, insbesondere in einer Phase, wo wir auch sind in so einer Veränderung, in der Transformation. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach auch verstehen, warum ist das notwendig. Ich rede auch gerne immer von so einem Sense of Urgency am Ende. Es darf nicht dazu führen, dass Angst entsteht, aber es muss einfach ein Verständnis dafür entstehen und ein Verständnis, dass die Dinge jetzt gemacht werden müssen und nicht in ein paar Monaten oder in ein paar Jahre. Wir haben intern ein Instrument, das nennt sich Henry, auch von Hen abgeleitet. Das ist Henry, das ist eine App für iOS und Android. Das kann man runterladen. Wenn ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin bei uns anfängt im Unternehmen, wird das runtergeladen. Da sind auch der ganze Onboarding-Prozess ist da drauf. Da ist eigentlich alles drauf vom Unternehmen. Wir kommunizieren auch tagtäglich drauf. Alle 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Zugang in verschiedenen Sprachen. Also das kann ich mal Chinesisch, das kann ich mal auf jede Sprache, kann ich das lesen. Und das ist unser ganz zentrales Instrument, mit dem wir sozusagen die Kommunikation forcieren. Klar ist es ein laufendes Arbeiten, es ist nicht so, dass das jetzt immer 100% nutzen, aber wir suchen halt bei jeder Gelegenheit, die Leute aufmerksam zu machen, auch Leute an der Produktion. Jeder hat ein Handy, jeder kann das nutzen. Es gibt keine Staff-E-Mails bei uns mehr seit langer Zeit, seitdem wir Henry eingeführt haben. Und das ist so unser zentrales Kommunikationstool.
Okay.
Und da versuchen wir wirklich sehr transparent zu sein, ob das jetzt die Strategie ist, ob das jetzt Jubiläen sind, das, was man halt kommuniziert sozusagen in dem Unternehmen. Und deswegen, ich bin wirklich überzeugt, dass Transparenz, Kommunikation und Richtung, Orientierung einfach das Entscheidende sind.
Okay. Gibt es Kommunikationsrituale, die ihr noch habt, neben der App, wo du sagst, das findest du als modern angebracht für die heutige Zeit und notwendig?
Na, Kommunikationsrituale, wir haben natürlich unsere Quartalsmeetings sozusagen, wo wir versuchen, physisch zu machen, wo wir versuchen, die Leute nicht nur jetzt über Teams oder wie auch immer, sondern ich bin schon der Meinung, dass es gut ist, wenn sich die Leute treffen. Also ich bin jetzt nicht ein totaler Verfechter von Online-Aktivitäten. Es braucht ein vernünftiges Miteinander, eine hybride Lösung. Und dann gibt's, was für mich eigentlich das Entscheidende ist, es gibt auch bei uns die Hen Kitchen, wo beginnend in der Früh bis am Mittag auch von einem Koch live gekocht wird. Und am Ende ist das für mich einer der wichtigsten Orte, um Kommunikation zu betreiben. Warum? Weil es informelle Kommunikation ist und weil die Leute über die Abteilungen hinweg am Tisch sitzen am Ende. Also das ist jetzt nicht, das sind keine Abteilungstreffen, sondern da treffen sich die Leute aus verschiedenen Bereichen. Und selbstverständlich wird nicht nur über das Geschäft geredet, aber es wird über das Geschäft geredet oder über private Dinge. Und das war auch in der Konzeption von unserem Gebäude uns ganz wichtig, dass man dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen über das offene Büro in die Kitchen gehen, um dort so zu, wenn sie wollen, dort zu essen. Und wir haben in Dornbirn knapp 105 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und jeden Tag haben wir ungefähr 85 Essen.
Ja,
also Wahnsinn. Das zeigt, dass das extrem gern angenommen wird, weil viele Mitarbeiter sind natürlich auch unterwegs. Also man könnte fast sagen, 100% der Anwesenden gehen essen, weil es extrem effizient ist. Also Essen ist natürlich auch die Qualität passt. Und weil jeder erkennt den Nutzen, den es auch hat. Und glaube, das sind so wichtige kleine Bausteine, die am Ende des Tages eine offene Kommunikation zulassen.
Ja, fast so wie bei der Party, wo sie alle in der Küche treffen, oder?
Genau so ist es. Genau so ist es.
Werte und Umsetzungskraft Werte sind wir schon reingegangen, auch ein Stück, was dir wichtig ist. Aber wie gewährleistest du, dass ihr die PS auf die Straßen bringt? Weil 800 Millionen, ich komme wieder darauf zurück, aber auch beim Tennis. Nein, es ist, muss ich fast, gell? Also, nicht in der Wunde, sondern weil ich will es wirklich wissen. Ich habe schon herausgefunden nach dem Interview, was so die Ansätze sind, aber so, wie kriegt ihr die PS dann wirklich auf die Straße? Ja, was ist so, würde ich sagen, euer Credo, dass ihr sagt, ja, von der strategischen Ebene, von der Zielsetzung schaffen es auch die Führungskräfte ins operative Business runterzubringen und denken end-to-end, ja, auch ein Stück, weil die meiste Energie geht ja am Ende des letzten Drittels aus, ja, und die Luft aus, Sport ja ähnlich.
Genau. Na, wir versuchen, die Werte zu leben, eine Kultur aufzubauen, wo es einfach, wie gesagt, von der Werte, von dem Gemeinsamen, von dem Herausragenden, von der Neugierde, dass wir es leben, dass wir es auch, wir haben es auch symbolisch im Unternehmen, egal ob das jetzt Würfel sind, die herumstehen, mit den, wo die Werte sichtbar sind, oder ob das jetzt die Bildschirme sind, also die Bildschirmschoner, wo die Werte sichtbar sind, ob es T-Shirts sind, wo wir die Werte kommunizieren. Also wir versuchen es A, immer wieder sichtbar zu machen und B, am Ende vorzuleben. Mhm. Und ich glaube, Vorbild ist sowieso das Wichtigste. Und da versuchen wir einfach, das stringent zu machen. Wir haben beispielsweise auch ein Hen-Next-Level. Das sind sozusagen so die High Potentials, oder das sind solche, die bereit sind, auch die Last Mile zu gehen am Ende, die wir versuchen weiter. Jetzt haben wir schon den zweiten Zyklus sozusagen, wo wir einfach immer wieder Personen in versuchen, die Botschafter im Unternehmen sind, weil wir verschiedene Standorte haben, du hast es eh schon gesagt, auf der ganzen Welt verteilt, und da ist es einfach wichtig, dass man einen Austausch hat, dass man das Miteinander hat, und da sind solche Leute, sind einfach Botschafter, mhm. weil nicht jeder, jede und jeder das Gesamte sieht, sondern da braucht es einfach Leute, und da versuchen wir halt so ein bisschen wie im Schneeballprinzip das im Unternehmen breit zu machen und wie gesagt, transparent machen, die Ziele sichtbar zeigen und tagtäglich Feedback zu geben, konstruktive Kritik am Ende auch zulassen zu können, weil es passieren Fehler und es gibt Abweichungen und dann halt doch in der Sache und ich glaube, das ist es, ein ehrlicher Umgang mit den Mitarbeitern, weil es gibt Situationen, wo man sich von Mitarbeitern und Mitarbeitern einmal auch trennen muss aus verschiedenen Gründen, und meine Erfahrung ist, wenn man das ehrlich, transparent macht, dann ist es im Positiven oder im Negativen ist vieles möglich. Ich denke mal, immer das Entscheidende ist in so Situationen, wie hätte man gern, dass man selber in so einer Situation mit einem umgeht. Mhm. Und das ist so auch für mich ein ganz wichtiges Prinzip, wenn ich mit Mitarbeitern umgehe, zu sagen, wie möchte ich in der Situation behandelt werden?
Ja.
Und ich glaube, das ist einer der wichtigen, man kann auch sagen Empathie, aber einer der wichtigen Prinzipien. Und das versuchen wir halt zu leben.
Ja. Das ist immer so die Grundregel bei Transformationen, die ich immer sage, ja, wenn dann geredet wird, na, da kommunizieren wir nicht und da machen wir das nicht, und sage ich, wie hätten Sie es gern, wenn Sie in der Situation wären?
Genau so ist es.
Und da ist dann Stille im Raum, sage ich, das ist, wie geht es Ihnen, wenn Sie die Informationen nicht kriegen? Ja, und ja, kriegen wir eh nicht, sage ich, eben, ja, wollen Sie das weitergeben? Und ich finde, das ist Hausverstand zu sagen, genau. wie hätte ich es gern selber, ja. Meine Großmutter hat immer gesagt, wie man im Wald reinschreit, so kriegt man es zurück.
Stimmt.
Ballast ist so ein Thema, Balance und Ressourcen. Viele Themen der 8 Säulen hast du eh schon abgedeckt, aber das würde mich noch interessieren, wie kriegt ihr in der Organisation auch hin, dass ihr Dinge nicht mehr macht? Weil wir das ja auch gesagt haben, in der Zukunft, das ist ein wichtiger Punkt, auch die Dinge wegzulassen, also so die Balance zwischen loszuwerden, loszulassen und zu behalten oder neu zu gestalten.
Der Business Snack, jetzt mal ehrlich.
Ich glaube, mein Fokus ist sowieso wichtig. Man muss unterscheiden, man muss Fokus halten, aber gleichzeitig natürlich ist die Diversifizierung, egal ob es jetzt Kunden sind, ob es Produkte sind oder ob es Länder sind, natürlich auch ein Teil von einer Resilienz, nachhaltigen Entwicklung. Und ich glaube, das ist genau das Spiel zu finden zwischen Fokussierung und auf der anderen Seite aber Diversifizierung. Und man muss halt auch ganz bewusst ab und zu Dinge einfach auch nicht mehr machen, wo man entscheidet, das nicht zu tun. Wir haben zum Beispiel im Innovationsprozess haben wir so eine Kill the Concept Approach, wo man sagen, okay, da gibt es jetzt eine Idee, und dann werden teilweise auch Externe dazu eingeladen, die sich in dem Bereich auskennen. Und dann sitzt man halt einmal zwei, drei oder diskutiert man mal zwei, drei Stunden. Und nach den zwei, drei Stunden muss man zur Entscheidung kommen, okay, macht man das oder macht man das nicht. Mhm. Also da sind auch von mir schon Ideen sozusagen gestorben. Und ich glaube, solche Dinge sind wichtig, dass man einfach so Sachen auch zulässt und immer wieder mal hinterfragt, okay, Ist das jetzt noch richtig, dass man die Dinge macht, oder braucht es eben mehr Fokus? Und das muss man halt auch leben am Ende. Mhm. Und wobei gerade in Zeiten wie diesen, in so einer Veränderung, Transformation, Fokus dann oft auch gar nicht so einfach ist, weil sich das verdammt schnell, die Geschwindigkeit hat sich ja extrem verändert. Ja. Also ich glaube, früher hat irgendwas für 15 Jahre gegolten. Jetzt gilt es halt teilweise nur für ein, zwei Jahre oder drei Jahre, und insofern muss man sich immer überlegen, okay, in welche Richtung gehe. Und das Entscheidende ist, ich sage dann ganz gern, Marktintelligenz, also man muss einfach den Markt noch besser verstehen, die Dynamiken noch besser verstehen. Und das hat natürlich für den Fokus, da kommt der Fokus natürlich schon ein bisschen unter Druck, weil man natürlich auch immer wieder versucht, neue Dinge auszuprobieren und so weiter. Und da braucht es halt dann einfach eine Disziplin zu sagen, macht man oder macht man nicht.
Mhm. Ja, man muss immer wieder rausgehen, reingehen, rausgehen, genau. Reingehen. Und das ist viel mehr, als es früher war, ja, das, genau. Die Prozesse. Zusammenarbeit bist du schon eingegangen. Ich möchte nur sagen, Fehlerkultur. Was auffällig ist, vielleicht haben das die Zuhörer und Zuhörerinnen schon gehört, ja, weil es gibt Handtastic, es gibt die Next Level Hand, Next Level und. Man merkt eines und das ist sicher ein, finde ich, ein Zukunftsthema für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dieses Branding. Ja, ja. Und das ist wirklich, jetzt sitzt es durch bis zum Umfallen, sage ich schon. Ja, das ist schon fast schon penetrant. Ja. Aber das macht Marken aus. Und ihr habt jetzt kein, sage ich jetzt einmal, sexy Produkt, gell, wie jetzt Nike. Ja. Weil Nike macht das genauso in der Nike World und Nike, dort habe ich gearbeitet, Sport ist das sehr üblich, weil das ist natürlich auch sexy. Aber ein wirklich unsexy Produkt jetzt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die natürlich macht hier extrem viel Purpose daraus. Ja. Das ist, muss ich schon sagen, ja. Das beobachtet man auch. Gehen Sie mal auf die Homepage, nämlich auch in der Vision, ja, wie ihr das formuliert habt, ist es sehr purpose-orientiert. Ja. Was schafft das bei euch in der Zusammenarbeit? Gibt es eine hohe Identifikation mit der Marke oder wie beobachtest du das?
Also, ich meine, prinzipiell, wir sind ja B2B, mhm. Du hast schon recht, es ist vielleicht nicht sexy, wobei wir beschäftigen uns mit Verbindungen.
Ja.
Und ich sage immer, das Schönste zwischen zwei Teilen ist die Verbindung. Also man kann auch sagen, das ist sexy oder emotional oder wie ich immer. Wir spielen das auch, gibt's der Name sehr, sehr gut her, so Hennovation, also unser Innovationsprozess ist Hennovation, Hentastic ist unsere Kultur, Energy, also da gibt's sehr, sehr viel, mit dem kann man sehr, sehr gut spielen und ich glaube halt einfach Marke, so wie du gesagt hast, ist entscheidend und Marke ist am Ende das Entscheidende für die Identifikation und je mehr sich Mitarbeiter und Mitarbeiter mit der Marke und mit dem Unternehmen identifizieren, desto einfacher ist es, das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Und da arbeiten wir intensiv dran. Das ist nicht immer so einfach, insbesondere bei den Unternehmen, die in den letzten Jahren auch dazugekauft worden sind, mhm. weil da ist natürlich der ganze Kulturtransfer wirklich extrem schwierig, teilweise halt natürlich auch in anderen Ländern oder in anderen Ländern, wo andere Kulturen herrschen. Und da sind wir, da arbeiten wir schon intensiv dran und da ist wieder die Markenbildung eigentlich entscheidend, dass man sagt, okay, wir sind die Hen-Family und wir halten zusammen. Gib offen zu, das gelingt uns nicht immer. Das ist auch sicherlich was die größte Herausforderung in Zeiten wie diesen auch ist. Aber ich glaube, es ist wichtig und es schafft einfach eine Identity, es schafft ein Corporate Design, es macht auch vieles einfacher. Ja. Also es ist nicht nur mühsam, dass man sich nachdenkt, okay, was zahlt auf die Marke ein, sondern es ist in Summe leichter dann, einfach auch Fokus zu haben, Orientierung zu haben, wie wenn man dann draufkommt, naja gut, das passt eigentlich nicht dazu und wie geht man jetzt mit dem wieder um oder wie integriert man das oder dies. Also mir ist es wichtig, den Mitarbeitern ist wichtig und ich glaube, es ist einfach, ja, das Entscheidende sind nicht die materiellen Dinge, das Entscheidende in einem Unternehmen und das Nachhaltigste und das Wertvollste sind im Endeffekt die immateriellen Dinge. Mhm. Und immateriell ist halt alles, was mit People zu tun hat, was mit Culture zu tun hat und was mit Branding zu tun hat. Mhm. Und es sind nicht, klar, die Maschinen und so weiter, das sind die Assets, die sind in den Büchern, in den Financials sichtbar, aber alles andere sind dann teilweise OPEX, aber die sind viel, viel werthaltiger. Man muss ja nur mal Unternehmen anschauen, die in der Technologie unterwegs sind oder die AI-Unternehmen, da reden wir nicht mehr von Assets, sondern das sind die immateriellen Werte, sind natürlich auch Assets, aber die immateriellen Werte, die entscheidend sind. Und ich glaube, je besser einem das gelingt, desto nachhaltiger ist auch der Erfolg am Ende.
Ja, und die Identifikation mit dem Unternehmen und mit der Multiplikation des Unternehmens. Also ich bin fasziniert, weil ich kenne so extrem nicht. Ja, das meine ich, darum erwähne ich es auch, weil es gibt halt den Talentpool dann von einer Organisation und die Brands sind schon präsent, aber in dieser sprachlichen Präsenz gibt es selten. Und ich glaube, dass jeder Name sowas hergibt, ja, dass man den Brand irgendwie reinbringt. Und Und das schafft Verbindung, ja, weil wenn ich mich identifiziere mit als Mensch, Human Capital nenne ich das dann immer, dann verbinde ich mich mehr mit der Organisation. Also das ist ja das, was ich bei Marken so spannend finde, wie die Leute dahinter stehen. Und da haben wir einige auch in Österreich, wo die Menschen wirklich hinter dem Brand stehen. Wie siehst du High Performance in den nächsten Jahren? Jetzt interessiert uns das natürlich, du hast Amerika, 179 andere Unternehmer. Wie siehst du das oder was nimmst du auch mit und sagst, das wird Zukunft haben, das brauchen wir in den Organisationen?
Der Business Snack, was ist zu tun?
Ja, ich glaube, dass die High Performance dazu, es wird menschlicher, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der Mensch wird noch mehr im Zentrum stehen. Wir haben es ja auch eingangs diskutiert, auch mit der ganzen AI-Entwicklung am Ende. Ich glaube, das Fachwissen verliert nicht an Bedeutung, aber es ist vorhanden. Mhm. Und ich glaube, dass die Menschlichkeit, der Hausverstand, die Soft Skills ganz entscheidend werden in den nächsten Jahren. Mhm. Und insofern eigentlich extrem spannend, weil es natürlich ein bisschen die Menschlichkeit in den Vordergrund stellt und High Performance wird natürlich auch eher eine globalere Sichtweise notwendig machen. Also ich glaube, dass das, natürlich gibt es immer noch Geschäftsmodelle, die leben jetzt von einem kleinen Markt oder das Eisgeschäft wird jetzt nicht sozusagen davon abhängen, wie die global auftreten, aber wenn man jetzt von Industrie oder von größeren Unternehmen oder international Agierenden, dann kann man die High Performance nicht mehr sagen, okay, es ist eine High Performance, die wir in Österreich jetzt haben, sondern ich muss einen Wettbewerb aus Asien berücksichtigen, muss einen Wettbewerb aus Afrika berücksichtigen. Da ist High Performance anders definiert und kriegt eine andere Sichtweise und Stellenwert. Und insofern glaube ich, wird das extrem, extrem spannend und du musst halt auch mit den unterschiedlichen Kulturen umgehen können. Und dadurch, wie ich eingangs gesagt habe, ich glaube, es wird menschlicher.
Was ist jetzt interessiert uns natürlich auch noch, dein Business-Snack für mehr High-Performance, gerade als ehemaliger Spitzensportler oder Sportler und ÖTV, was tust du, dass du sagst, ich kann gut High-Performen? Was brauchst du oder was machst du, was ist dein Business-Snack?
Also im Endeffekt, das Wichtigste ist, wir müssen es Spaß machen. Also ich glaube, das muss Freude machen. Ohne Spaß und ohne Freude ist High Performance schwierig. Natürlich setzt man sich auch selber immer entsprechende Ziele, die auch kurzfristig, mittel- oder langfristiger sind und arbeitet da konsequent daran und wie wir auch schon vorher gesprochen haben, und gibt es halt Phasen, wo man die Dinge nicht erreicht, muss man sich halt wieder neu orientieren, muss man navigieren und neue Ziele setzen und einfach auch die Neugierde, immer wieder neue Dinge zu machen und jetzt nicht verwalten oder irgendwas, sondern im Vordergrund steht das Gestalten. Als Unternehmer glaube ich sowieso, das ist der wirkliche wesentliche Unterschied. Unternehmer gegenüber anderen Mitarbeitern oder Managern, das ist einfach der Gestaltungswillen, der Mindset und da halt konsequent und dran arbeiten. Und das umfassend. Es gibt, der Beruf ist das eine, das Private ist das andere, das verschmilzt natürlich sowieso immer mehr. Aber natürlich auch auf Gesundheit achten, auf sportlich zu sein und das auf verschiedenen Ebenen. Und ja, das ist so mein Konzept für High Performance.
Super. Ich danke dir für deine Zeit und für den super Einblick in eure Organisation, aber auch in dem, was du machst. Danke.
Danke für die Einladung.
Danke. Dankeschön. Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann höre gerne in die Podcast-Serie rein, in denen ich Details über die 8 Säulen erzähle. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt? Dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bequiz.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits eine Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben, gerne via LinkedIn oder auch per Mail. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.